Okay, so machen wir weiter. Jetzt noch so eine Kleinigkeit. Wie sieht das jetzt in 3D aus? Tatsächlich ist es so, der Übergang ist fast trivial. Auch in 3D arbeiten wir gerne mit homogenen Koordinaten. Das heißt, wir fügen eine vierte Koordinate, die W-Koordinate, hinzu. Genauso wie im 2D. Wir haben dann die Vektoren, wie hier angegeben, X-Wert, X-Koordinate, Y-Koordinate, Z-Koordinate und W. W oder 1 in der Regel, so würden wir es ansetzen. Bei den Matrizen anstelle einer 2x2-Matrix. Für die linearen Anteile haben wir jetzt eine 3x3-Matrix. Anstelle eines zweiwertigen Verschiebungsvektor haben wir jetzt einen dreiwertigen Verschiebungsvektor. Und unten ist sehr, sehr ähnlich, steht jetzt nur 0, 0, 0, 1 für die letzte Zeile. Beispiele für die Translationen, da sieht die Matrix so aus. Oben im linearen Teil Einheitsmatrix mit 1, 1, 1 und rechts den Translationsvektor Tx, Ty, Tz, das heißt die Verschiebung. Die Skalierung sieht ganz genauso aus, Xx, Sy, Sz und sonst Nullen respektive ganz unten rechts die 1. Jetzt gibt es da noch eine interessante Erweiterung. Wenn Sie sagen, okay, normalisieren muss ich sowieso, dann können Sie eine homogene Skalierung, können Sie auch dadurch ausdrücken, dass Sie hier unten 1 durch S hinschreiben. Also eine Skalierung, selbe Skalierung in X-Richtung, Y-Richtung, Z-Richtung, können Sie auch da unten notieren, müssen Sie dann nicht einzeln in der Matrix notieren. Allerdings zu dem Preis, dass Sie nachher normalisieren müssen wieder, weil dann steht da unten nicht mehr automatisch 1. Okay, wenn die obere 3x3-Matrix kleiner als 0 ist, dann ist die Matrix eine Spiegelmatrix. Das heißt, diese Kombination aus Linearmatrizen wird zusätzlich gespiegelt. Hier ist beschrieben, wie genau, müssen wir aufpassen, da müssen Sie die Determinante berechnen. Determinante berechnen, hoffe ich, gucken Sie im Zweifelsfall nochmal in der Formelsammlung nach. Die Scherung auch, hier gibt es jetzt noch mehr Scherungen, nicht nur 2, sondern 4 Scherungen. Immer erster Index ist die Koordinate, die verändert wird, zweiter Index ist die Koordinate, die die Scherung beeinflusst, also die Stärke. Und als ansonsten gilt auch dieses, es gibt in manchen Autoren machen es anders. Bei den Scherungsmatrizen ist man sich nicht so ganz einfach, wie man es machen soll. Hier sind eben 2 Faktoren angegeben, der Faktor S und T. Und man kann das noch weiter ergänzen. Und damit wäre eigentlich die 3D-Grafik erledigt, wenn es nicht die Rotationen gäbe. Bei den Rotationen müssen wir jetzt Folgendes unterscheiden. Genauso wie ich es im 2D abgeleitet habe und wie Sie auch den Beweis nachvollziehen könnten, können Sie auch die Rotationen im 3D um die Hauptachsen X, Y, Z beschreiben. Mit diesen elementaren Matrizen, Sie sehen, es kommen nur Cosinus Phi und Sinus Phi vor und dann mal verteilt und es muss an der richtigen Stelle stehen. Dieses Cosinus und Sinus. Okay? Die Regel ist immer die, wenn es sich um eine Rotation um die X-Achse handelt, X-Achse, dann bleiben alle X-Werte dieselben. Okay? Denn jeder Punkt, der auf dieser X-Achse liegt, wenn ich darum rotiere, verändert sich nicht. Ist ja die Rotationsachse. Okay? Das drückt sich dadurch aus, dass dann die erste Spalte 1, 0, 0, 0 ist. Wenn ich um die Y-Achse rotiere, ist die zweite Spalte 0, 1, 0, 0. Also die Werte bleiben dieselben. Denn wenn Sie multiplizieren, entsteht das. Bei RZ, dritte Achse, um die Z-Achse rotieren, bleibt die dritte Achse 0, 0, 0, 1, 0. Mindestens das sollte man wissen. Wie jetzt genau die Cosinus und Sinus und Minussinus und so weiter liegen, das kann man im Zweifelsfall sich nochmal herleiten oder kann man nachschauen. Das müssen Sie nicht auswendig lernen, sage ich ausdrücklich. Aber diese Rotationen um die Hauptachsen haben einige interessante Eigenschaften. Die Summe der Elemente der Hauptdiagonale, also 1 plus Cosinus Phi plus 2 mal Cosinus Phi, jetzt bei der Rx oben plus 1, ist also genau 2 plus 2 mal Cosinus Phi. Und das gilt überall. Die Hauptdiagonale ist überall, die Summe der Elemente der Hauptdiagonalen ist genau gleich diesem Wert, bei jeder dieser Matrizen. Die Punkte auf der Rotationsachse bleiben unverändert. Das ist der Grund dafür, warum da entweder 1, 0, 0, das untere ist ja sowieso immer dasselbe, oder 0, 1, 0 oder 0, 0, 1 steht. Genau diese drei Einsen bewirken ja, dass jeder Matrixpunkt, der auf dieser Achse liegt, identisch bleibt. Rotationsmatrizen sind orthogonal. Was heißt das? Steht genau da. Sie müssen es nur ablesen und in die richtigen Worte transformieren. R hoch minus 1 ist was? Ist die inverse Matrix. Matrizen invertieren, ich kann nur sagen, okay, sollte man wissen, was das bedeutet. Und das ist in diesem Fall gleich der transponierten Matrix. Was ist die transponierte Matrix? Sie wissen das. Zeilen und Spalten vertauscht. Das ist die transponierte. Und sonst ist die inverse Matrix zu berechnen, schon ein bisschen aufwendig. Versuchen Sie nochmal zu rekapitulieren, wie das denn war, wie man eigentlich lineare Gleichungssysteme gelöst hat in Matrizen-Schreibweise. Ja? Okay. Und auch noch eine Eigenschaft, die Reihenvektoren und Spaltenvektoren bilden je eine orthonormale Basis. Und die Bedingung dafür ist, dass die Determinante von R genau gleich 1 ist. Und eigentlich noch was Schönes, Produkte von Rotationsmatrizen sind wieder Rotationsmatrizen. Das ist genauso wie im 2D. Nur, dass wir im 2D um den Ursprung rotiert haben, während wir hier jetzt um Achsen rotieren. Ja, auch das wäre alles noch ganz einfach, wenn es nicht ein paar Probleme gäbe. Aber zunächst erstmal dieser Zwischenruf. Was heißt denn orthogonal und was heißt orthonormal? Ich muss ja eigentlich mit Ihnen schon wieder schimpfen. Aber ich habe mir heute Morgen gesagt, hey, du regst dich heute nicht auf. Ja?
Orthogonal ist 90 Grad Winkel, das ist ein 90 Grad Winkel draufsteht. Orthonormal ist, dass es 90 Grad Winkel auf den Grund der Vektor 1 landet?
Richtig, genau. Wir müssen aber unterscheiden zwischen Vektoren und Matrizen. Da benutzen wir dieselben Begriffe, orthogonal oder Vorsicht, also wir müssen aufpassen. Wir nennen zwei Vektoren orthogonal, genauso wie er es gesagt hat, wenn sie senkrecht aufeinander stehen. Okay? Das heißt, sie einen Winkel von 90 Grad bilden. Und das ist identisch mit der Aussage, das Skalarprodukt ist gleich Null. Ich führe Ihnen das jetzt nicht vor. Das heißt, sie stehen dann senkrecht aufeinander. Das ist bei zwei Vektoren. Eine Basis nennen wir, eine Basis, für deren Basisvektoren gilt, sogar paarweise gilt, also zwischen x und y, die stehen senkrecht aufeinander, paarweise die auch senkrecht aufeinander, dann müssen die auch senkrecht aufeinander stehen, also so wie dieses senkrecht, so, zack, zack, wenn ich das jetzt hinkriege, okay, dann heißt das, wenn die orthogonal ist und wenn die Länge dieser Vektoren gleich 1 ist, dieser Basisvektoren, dann nennen wir sie zusätzlich orthonormal. Okay, das ist eine Basis. Und jetzt das dritte noch. Eine Matrix heißt genau dann orthogonal, wenn M multipliziert mit der transponierten gleich der transponierten multipliziert mit M ist und daraus folgt, dass M hoch minus 1, das heißt die Inverse, gleich der transponierten ist. Das kann man vergleichsweise häufig ausnutzen. Okay? Das heißt, habe ich eine Matrix, die nur Rotationen beschreibt, dann gilt immer genau dieses. Die transponierte ist gleich der invertierten. Okay? Das ist ein Satz, den können wir uns mal merken und den werden wir auch noch ansetzen. Jetzt noch ein paar Anmerkungen zu den Rotationen. Rotationen um eine Achse sind Rotationen in einer Ebene. Also ich rotiere um die Achse x. Das heißt, das ist eine Rotation in der Ebene yz. Okay? Nochmal überlegen den Satz, aber es ist offensichtlich so. Die Punkte auf den Rotationsachsen bleiben gleich, wenn also ein Punkt, den ich transformieren soll, auf der Rotationsachse bleibt, bleibt er derselbe, ist unverändert. Das ist leicht erkennbar, dadurch, dass die zugehörige Spalte gleich, was habe ich geschrieben? An der zugehörigen Spalte, höherigen Spalte. Hier, also 1, 0, 0, 0, 1, 0 oder, wo habe ich es geschrieben? Hier, 0, 0, 1 ist. Ein starrer Körper, also ein in der Form nicht veränderbarer Körper, im 3D-Raum ist bestimmt durch seine Position x, y, z, veränderbar durch Translationen und durch seine Orientierung, durch Rotationen. Jeden Körper im Raum jeder starre Körper. Das ist kein starrer Körper, also so eine Transformation besprechen wir jetzt nicht, sondern nur solche Transformationen verschieben. Okay? Oder rotieren. Noch einmal. Ja. Auch 3. Hat also 6 Freiheitsgraden. Und jetzt noch etwas. Das ist der sogenannte Eulersche Rotationssatz. Eine beliebige Rotation. Wir haben ja jetzt nur die Rotation um die Hauptachsen besprochen. In 3D lässt sich immer durch 3 Parameter beschreiben. Zum Beispiel durch 3 Rotationswinkel. Und daher kommt dann ein anderes System, um Rotationen zu beschreiben. Aber dieser Euler noch zumindest ein Blitzlicht auf seine Person. Der Typ war echt schon genial und was er uns so hinterlassen hat, sind so Bezeichnungen, zum Beispiel für die Zahl e, dass ich da ein kleines e schreibe, für die Zahl pi, dass ich da das griechische pi benutze, die imaginären Zahlen, also i, die Einheit, das Summenzeichen, die Schreibweise f von x, ist alles von ihm erfunden. Das ist wahnsinnig. Dieser Typ hat in seinem Leben 866 Publikationen geschrieben. Und wenn wir heute so, sagen wir mal, Spitzenforscher anschauen, mit ihren ganzen Arbeitsgruppen, Euler hat ja in der Regel allein gearbeitet, dann haben die so irgendwas zwischen 100 und 200 Publikationen. Der Typ hat gerade viermal so viel geschrieben. Und dann zu der Zeit eben auch noch komplett in Latein. Aber das war damals die Wissenschaftssprache. Es war schon echt toll, was er gemacht hat. Jetzt aber die Rotationssätze von dem Euler. Und zwar, er hat sich überlegt, wie kann ich also einen solchen Körper, wie kann ich den im Raum richtungsmäßig verändern? Und dann hat er Folgendes dazu gefunden. Eine beliebige Rotation in 3D, also auch so etwas dann, ausgehend von der Lage, so etwas erzeugen, lässt sich durch drei Parameter beschreiben. Und er hat das dann noch ergänzt und jede Rotation eines starren Körpers um einen Punkt ist äquivalent zu einer Rotation um eine Achse durch diesen Punkt. Okay, vielleicht sollten wir uns das ein bisschen visualisieren, aber das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ich glaube, das kommt noch. Also ich bin jetzt gerade an der Stelle mich unsicher, was ich in meinen Folien notiert habe. Noch als eine Zwischenzusammenfassung. Wenn ich auf eine Skalierung und auf eine Scherung verzichte, also nur Rotation und Translation benutze, habe ich im Ganzen 6 Freiheitsgrade. Diese 6 Freiheitsgrade sind dadurch gekennzeichnet, dass oben der lineare Teil R0,0 bis R2,2, die alle Rotationen und alle Rotationen ausdrückt, während der Translationsvektor da rechts steht. Und das heißt, dieses R0,0 bis R2,2 muss für eine Transformation eines Rigid Bodies, also eines starren Körpers, muss eine Rotationsmatrix sein. Okay? Nicht unbedingt eine Matrix um eine Hauptachse, aber eine Zusammensetzung aus verschiedenen Transformationen um die Raumachsen. Okay? Also, wenn es eine Rotationsmatrix ist, können wir wieder zurückschließen und können sagen, das hätte ich jetzt nicht zurückgelegt. Wir haben all diese Eigenschaften. Diese Eigenschaften gelten für alle Rotationsmatrizen. Das heißt, selbst wenn wir Rx und Ry miteinander multiplizieren, verändern sich nur die oberen, diese 3x3-Matrix, aber da stehen eben komplexere Ausdrücke drin. Aber alle Eigenschaften bleiben erhalten. So, was steht hier noch? Konkatenationen von Matrizenmultiplikationen sind einfach zu berechnen, aber durchaus schwieriger, wie wir es im 2D schon gemacht haben, ist die Zerlegung wieder, das heißt die Faktorisierung. Es geht, ist aber nicht eindeutig, hat numerische Probleme, alles Mögliche, alle Schwierigkeiten, die wir eigentlich jetzt nicht haben wollen. Wir können durch drei unabhängige Hauptachsenrotationen jede Orientierung erzeugen. Also, wenn wir sagen, dieses Objekt liegt irgendwo in einem Koordinatensystem vor, dann können wir jede beliebige, ich gebe die mal vor, ich möchte dieses Ergebnis haben, hier seien meine Hauptachsen, und jetzt wissen wir, ich kann die erzeugen, diese Veränderung von so nach so. Aber wir wissen nicht, wie. Und jetzt wäre es ihrer Genialität überlassen, das zu machen, das zu beschreiben. Was nicht einfach ist, vielleicht kommen wir dazu, dass wir da alternative Möglichkeiten anbieten müssen. Wir machen mal eine Frage nach der Interpolation. Die Interpolation im 2D war ganz einfach. Im 3D ist die Interpolation alles andere als einfach. Nehmen wir mal dieses einfache Objekt, also dieser Pfeil, der so abgeknickt ist, möge eine Orientierung von plus 90 Grad um die Y-Achse erfahren. Das heißt, was wollen wir haben? Wir wollen letztlich haben, dass er um die Y-Achse um 90 Grad nach vorne geknickt ist, so wie man es hier sieht. Okay, die Y-Achse geht genau durch diesen Schenkel durch. Das Ding ist nach vorne geknickt und als Endergebnis Interpolation könnten wir sagen, okay, wollen wir dieses Ergebnis haben, das heißt, der Pfeil ist nach hinten geknüpft. Was erwarten wir? Wie ist der Übergang? Der Übergang sollte einfach so sein. Er sollte von vorne nach hinten klappen. Oder wenn ich hier auf Z-Achse um die Y-Achse rotieren, ja, jetzt wird es schon wieder schwierig, also um die Y-Achse rotieren, einfach so umklappen. Wie können wir das mathematisch ausdrücken? Naja, das können wir einfach dadurch ausdrücken, dass wir hier Cosinus von Phi hinschreiben. Wir wissen, es ist eine Rotation um Y. Und dann könnten wir ja jetzt sagen, okay, dann habe ich da irgendwo meine Koordinaten stehen. Im Ganzen will ich um 90 Grad rotieren. Das ist relativ einfach. Cosinus von 90 Grad ist 0 und Sinus von 90 Grad ist 1. Dann setze ich das ein. Okay, dann mache ich das. Und was bekomme? Was bekomme ich, wenn ich die Matrixwerte interpoliere? Totalen Quatsch. Das ist das, was Sie sich merken müssen. Das geht nicht, denn die Interpolation zwischen dieser Matrix, das wäre eine Rotation in diese Richtung, des Pfeils zu einer Rotation in die Richtung, gäbe als einfach die Matrixwerte interpoliert, also zwischen 0 und 0 ergibt 0, zwischen 0 und 0, zweite ergibt auch 0, zwischen 1 und minus 1, der Mittelwert in der Mitte wäre gewissermaßen 0. Also was beschreibt dann diese Matrix? Einfach kompletten Unsinn, nämlich irgendwie da so einen Strich. Das heißt, Interpolation mit Rotationsmatrizen ist alles andere als trivial. Auf jeden Fall geht es nicht, dass ich einfach die Matrix-Elemente interpoliere. Also die, ja, okay, das geht nicht. Sondern ich muss den Winkel interpolieren, also diesen Phi. Ich muss also auch jedes Mal Cosinus und Sinus neu ausrechnen. Also genau das ist Mist. Okay? Über solchen Kram hat dann der Herr Euler schon nachgedacht und hat dann Folgendes festgestellt. Neben der Rotation um die feststehenden Weltkoordinatenachsen, da sagen wir einfach, die sind ein für alle Mal feststehend, die verändern sich nicht. Nachteil ist, Sie können unheimlich schwer beschreiben, ein beliebiges Objekt in diesen Koordinaten zu rotieren. Es wäre relativ einfach, wenn wir das mit den sogenannten Euler-Winkeln machen. Das wäre nämlich in den Objektkoordinaten. Nehmen wir an, dieses Objekt hätte in der Mitte genau seine Objektkoordinaten, dann kann ich die relativ einfach um die Hauptachsen rotieren. Das kann ich auch beschreiben. Und das kann man zum Beispiel auch beschreiben für Kameras, für die das essentiell wichtig ist. Da kann ich eben sagen, okay, nicke die Kamera hoch, runter. Wenn er jetzt aufpassen würde, würde er das leben. Mache einen Schwenk, so. Oder dritte Möglichkeit ist, mach so, also so schräg. Ja. Das würde ihm jetzt ein bisschen schwer fallen. Ja. Aber es geht auch. Okay. Aber das ist um die lokalen Koordinaten und nicht um ein Koordinatensystem, das vielleicht hier steht. Und wir haben jetzt nur das erste besprochen, das wäre Rotation um Weltkoordinaten. Wir wollen eigentlich auch die Euler-Winkel und, weil das noch nicht alle Probleme löst, gerade die der Interpolation, ja, möchte ich eben zusätzlich noch weitere Möglichkeiten haben und das gelingt uns mit sogenannten Quaternionen. Ich bin fast hundertprozentig sicher, dass Sie wieder schreien müssten. Was sind Quaternionen? Ja, genau. Muss ich das wissen? Ja, da kann man, das Quaternionen, das ist also wirklich ein interessantes Beispiel, sind spezielle Zahlen. Sie kennen vielleicht noch sogenannte komplexe Zahlen, die bestehen aus einem Realteil und einem Imaginärteil und die notieren wir als 3.0, meinetwegen plus 2i oder so etwas. Also das sind komplexe Zahlen. Okay. Rein zahlentheoretisch haben die Zahlentheoretiker lange Zeit rumgemacht und haben gesagt, okay, wenn es sowas gibt, ich hätte gerne eine hyperkomplexe Zahl mit 2 Imaginärteilen. Bis einer dieser vielen Mathematiker darauf gekommen ist, das gibt es gar nicht. Das nächste, was du machen kannst, sind ein reeller Teil, ein Imaginärteil, einen zweiten Imaginärteil und noch einen dritten Imaginärteil. Und das ist 2i, meinetwegen 3j und 4k plus. Also so ein Konstrukt, zahlentheoretisches Konstrukt, bestehend aus einer reellen Zahl, 3 Imaginärteilen. Das gibt es und genau das nennt man Quaternionen. Okay, jetzt wissen Sie auch noch nichts, aber die haben tolle Eigenschaften, weil es dazu eben auch einen Rotationssatz gibt. Man kann genau Rotationen in der Notation wunderbar interpolieren. Aber, genau, sehen Sie das auch? Nee, das sehen Sie gar nicht, das ist ja schön. Ich kriege Nachrichten und Sie sehen die gar nicht. Aber das machen wir nicht mehr. Also keine Angst, ich führe nicht ein in Quaternionen. Das kann im Masterstudium passieren, wenn Sie da in Animation gehen, in die Veranstaltung Animation. Okay, hier gibt es jetzt noch ein paar Anmerkungen dazu, wie man eine Gesamtrotation beschreiben kann. Also wir können sie um die Hauptachsen beschreiben und dann gibt es aber beliebig viele Möglichkeiten, einen Orientierungswechsel zu beschreiben. Ich kann erst um die X-Achse, dann um die Y-Achse, dann um die Z-Achse rotieren. Ich kann erst um die X-Achse, dann um die Z-Achse, dann um die Y-Achse rotieren. Und so weiter und so weiter. Wir können das durchpermutieren. Es gibt im Ganzen 24 verschiedene Möglichkeiten. Wichtig für uns ist, Sie müssen eine auswählen. Okay? Und es immer genau so machen. Die muss, kann beliebig sein, aber fest muss sie ausgewählt werden. Das ist ja hier in einem Beispiel durchgeführt, nämlich insbesondere für die Idee, ich habe eine beliebige Matrix und will die, eine beliebige Rotationsmatrix. Ich weiß also, es ist ein starrer Körper und der ist nur rotiert. Das kann ich aus einer Rotationsmatrix ja leicht ablesen. Ich setze die Translationen alle auf Null und dann weiß ich, okay, dieses Ding ist irgendwie nur neu orientiert worden. Ja, gar nicht mehr mitgemacht. Jetzt möchte ich wissen, wie ich das erreichen kann. Wie ich um die Hauptachsen rotieren muss. Gut. Und dann mache ich das ähnlich, wie ich es vorhin gemacht habe, bei der Window-Viewport-Transformation. Nur jetzt im 3D setze ich meine Gleichungssysteme an. Und weil ich eine beliebige Rotationsmatrix R, Z, Y, X, also erst um die X-Achse, dann um die Y-Achse, dann um die Z-Achse, wenn ich diese Matrizen, diese Basismatrizen hinschreibe, dann habe ich Rx mal Ry mal Rz und da habe ich jetzt ganz, ganz viele Cosinus und Sinus drin. Und weil mir das schon zu viel wird, schreibe ich jetzt noch abkürzend, Si sei Sinus Phi I. Und dann komme ich zu dieser Matrix. Sie sehen, die ist schon ziemlich kompliziert. Aber unter bestimmten Annahmen und mit einigen numerischen Schwierigkeiten ist das lösbar. Ich erkenne nämlich sofort, Sy ist direkt, folgt so, sofort daraus. Also kann ich Phi Y sehr, sehr leicht bestimmen, indem ich den Arcosinus R02 errechne. Leider geht es nicht so einfach weiter, sondern es wird kompliziert. Aber Good News für Sie. Oben rechts steht ein kleines V. Das heißt, wissen, dass es geht, nicht jedes Detail nachvollziehen. Okay? Obwohl Sie herzlich dazu eingeladen wird, es wird ein bisschen eklig. Okay. Was haben wir jetzt erreicht? Wir können beliebige Orientierungen im Raum. Und Orientierung ist also die Ausrichtung eines starren Körpers, ja? Also wie ist er gedreht, können wir dadurch beschreiben, dass wir es um die Hauptachsen in Weltkoordinaten rotieren. Das ist nur leider relativ schwierig. Wir können aber, wenn wir eine beliebige Rotation haben, das durch dieses Gleichungssystem, was ich Ihnen eben sagte, geht es, dass wir es zurück übertragen in Hauptachsentransformation. Ist aber eine Menge Rechnerei. Okay, aber wir haben alle Informationen. Wenn Sie das wirklich vollständig wollen, gibt es natürlich Bücher, in denen man das nachlesen kann, zum Beispiel im Eberly 3D Game Design. Der hat für alle Hauptachsenzerlegungen, für alle Reihenfolgen, hat er das ausgerechnet, seitenweise irgendwelche Werte, auch wie man es umrechnen kann. Also, was wir jetzt machen können, ist, wir können natürlich interpolieren, wir können die Berechnungen stabil, effektiv und aufwandsarm durchführen, das ist ja nur eine Matrixmultiplikation, aber die Eingabe von Orientierungsmöglichkeiten ist alles andere als intuitiv, weil sie immer um die Hauptachsen erfolgen müssen. Das kann eigentlich niemand. Und darum gibt es die sogenannten Euler-Winkel. Das führt uns aber zu einer Vertiefung. Das ist also eine Rotation, wie er in seiner Erweiterung des Rotationssatzes gesagt hat, die um eine beliebige Achse geht. Das heißt jetzt nicht nur um eine Raumachse, sondern ich definiere eine beliebige Achse im Raum und sage, rotiere darum. Okay? Das ist immer möglich und ja gut, da gibt es dann ein paar Späßchen, das auszurechnen. Alles V. Alles V. Sie sehen schon, das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber es geht. Wenn wir all das gemacht haben, können wir hier da unten bei den Forderungen können wir zufrieden sein. Diese Art von Rotationen können wir berechnen, die lassen sich berechnen, ist teilweise ein bisschen aufwendig, aber es geht. Wir machen es hier in Grundlagen nicht, sondern in Vertiefungsveranstaltungen, weil es eben mathematisch schon ein bisschen aufwendig ist und nicht nur mathematisch aufwendig. Wenn ich Ihnen das jetzt zeigen würde und sagen, schauen Sie, das sind doch einfach Gleichungssysteme, dann würden Sie versuchen, die Gleichungssysteme zu lösen und würden ratzfatz auf Probleme stoßen, nämlich zum Beispiel dadurch, dass Ihnen Werte ins Unendliche weglaufen und so weiter und so weiter. Also, dass Sie über Singularitäten hinweg rechnen müssten, was sehr unangenehm, numerisch unangenehm ist. Dann müssen Sie numerisch wieder Tricks anwenden, um das zu vermeiden und Ihnen Ihr Algorithmus nicht abstürzt und so weiter und so weiter. Wir können also beliebige Rotationen durch die Angabe einer Rotationsachse und eines Rotationswinkels angeben, eine beliebige Achse. Frage ist, sind das wirklich nur drei Parameter? Die Rotationsachse wird doch meist durch 3D-Vektoren angegeben. Ja, das ist so, aber sie kann auch die Länge 1 haben und dann sind es eben nur zwei freie Parameter, die Sie wählen können. Plus den Rotationswinkel. Also alles ist in Ordnung. Euler hat recht. Und jetzt können wir alles das machen, was wir machen wollen. So, fassen wir zusammen, weil die Veranstaltung soll ja auch dann bald zu Ende gehen. Orientierungen im Raum, Rotationen im Raum. Das heißt, wir unterscheiden bei starren Körpern die Platzierung im Raum. Das heißt die Verschiebung, Translation. Damit platzieren wir ein Objekt in den Raum und die Orientierung. Damit drehen wir es um ja, maximal 3 Achsen. Um feste Achsen können wir die Rotation um rotierende Achsen, sind die Euler-Winkel, besprechen wir nicht im Detail, kann man aber auch machen, das sind die Euler-Winkel. Und wir können zwischen verschiedenen Repräsentationen konvertieren. Auch nicht sprechen wir über Quaternionen. Da müssen Sie also schon drauf warten. Hier nochmal die möglichen Schreibweisen, die wir benutzen. Und hier die Angabe zur Faktorisierung. Ganz sensibel, wenn Sie etwas von Hand machen wollen, müssen Sie immer die Reihenfolge der durchgeführten der durchzuführenden Operationen beachten. Es gilt nicht das Kommutativgesetz. Um so etwas zum Beispiel von Hand zu beschreiben, hat Wörmel, also VRML, gesprochen. Wörmel, auch daran erkennt man, ob jemand in der Vorlesung war, immer in einer bestimmten Reihenfolge. Und das besprechen wir jetzt auch nicht im Detail. Welche Transformation wird als erste ausgeführt? Die ganz rechts stehende. Und das ist hier eine Rotation um, eine Translation um minus c. Das heißt, das ist die Rotationsachse. Dann kommt eine Rotation, dann kommt eine Skalierung. Dann kommt wieder eine Rotation, dann kommt wieder eine Rotation, dann kommt wieder eine Translation und zuletzt nochmal eine, die gewollte Translation. Okay. Das wäre etwas, um es von Hand anzugeben, wie ein Objekt rotiert und positioniert werden soll. Angenommen, Sie wollen es von Hand ausgeben, mache ich für diesen Punkt eine Positionierung und dann eine Orientierung, dann macht man das auf diese Art und Weise. Das ist hier im Detail angegeben und okay. Letzte Bemerkung für heute. Das funktioniert alles wunderbar. Nur, was für uns wichtig sein wird, und dann werden wir das nochmal wieder aufgreifen, sind normalen, das heißt senkrecht stehende Vektoren auf einer Linie. Okay? Das heißt, dieser Vektor steht ja senkrecht auf dieser Linie oder Ebene. Hier ist ein rechter Winkel und darum nennen wir das Normale. Das ist die Normale zu dieser Ebene oder Normale zu dieser Linie. Wenn wir die skalieren wollen, okay, dann dürfen wir, meinetwegen um 0,5 entlang der X-Achse, dann dürfen wir nicht einfach hier die Koordinaten skalieren. Das geht schief, wie Sie sehen. Ich habe das hier in der Mitte gemacht. Ich skaliere einfach die Koordinaten der normalen und das ist falsch. Wie muss ich das also machen, wenn ich normalen, das heißt Richtungsvektoren, transformieren will? Ich muss genau das ansetzen. Also m hoch minus 1 die Inverse transponieren und dann habe ich auch da richtig. Das war übrigens gestern, letztes Mal hat mich jemand gefragt wegen eines Algorithmus von Vonroy. Diagramm, waren Sie das? Das ist diese Serie Graphics Gems. Die gibt es in der Bibliothek, sind 5 Bände. Gucken Sie gleich im letzten nach, da ist ein Inhaltsverzeichnis über alle drin. Da finden Sie garantiert auch Ihr Voronoi-Problem gelöst. Also alle wichtigen Computergrafikalgorithmen sind in dieser Serie, das sind übrigens 5 solch dicke Bücher, beschrieben, alle Algorithmen. Und wenn Sie mal ein algorithmisches Problem haben und nicht auf Graphics Gems zurückgreifen, dann sind Sie hyperdumm. Das sind Sie nicht, darum habe ich es hier extra mal angeschrieben. Graphics Gems sind sehr, sehr wichtig, wenn Sie algorithmische Probleme haben. Fassen wir alle unsere Erkenntnisse zusammen. Wir können auch im Raum die Transformationen genauso zerlegen wie im 2D. Das heißt, die obere Untermatrix 3x3 Matrix, 3x3. Im Ganzen haben wir ja eine 4x4 Matrix. Das beschreibt den linearen Teil. Der lineare Teil sind welche Transformationen? Ja, nicht ablesend, aber Sie haben recht. Steht ja da, Skalierungen, Rotationen, Scherungen und Spiegelungen sind was? Spezielle Skalierungen, wo irgendetwas minus 1 ist. Okay? Wo die Determinante auch minus 1 ist, dieser Matrix. Das heißt, diese 3x3 Matrix ist, beschreibt den linearen Teil, dann kommt dazu die Translationen Tx, Ty, Tz und bisher steht bei uns immer 0, 0, 0, 1. Okay, aber wir haben ja noch gar nicht alle Transformationen besprochen. Der nächste Teil der Transformationen kommt nächste Woche. Das sind die perspektivischen Transformationen. Die sind eben auch dann formverändernd. Und da wird hier unten werden beliebige Werte, nämlich A3.0, A3.1 und A3.2 stehen können. Werte ungleich 0, dann ist es eine perspektivische Transformation. Wenn da unten 0.0.0.1 steht, könnte auch ein W stehen, das kann man wieder normalisieren. Aber dann ist es eine affine Transformation. Und wenn es hinten die A0 bis A2.3, wenn die auch noch gleich 0 sind, dann ist es eine lineare Transformation. Puh, ich denke mal, wir haben uns genug gequält. Das ist hier noch schön zusammengefasst. Und wie gesagt, der Ausblick. Wir haben heute lineare Transformationen besprochen und affine Transformationen. Das heißt, alle Rotationen, alle Scherungen, alle Spiegelungen, alle Skalierungen. Und das sind die linearen Transformationen. Und das machen wir in homogenen Koordinaten. Damit müssen Sie jetzt ein bisschen üben. In der Übung. Okay. Und was noch fehlt, ist die perspektivische Transformation. Das heißt, eine typischerweise eine Projektion mit einem Fluchtpunkt. Das werden wir genau sehen, wenn wir nächstes Mal besprechen. Und damit dann auch die Bewegung und Orientierung der virtuellen Kamera. Jetzt war es aber wirklich genug. Ich gebe Ihnen aber gerne Gelegenheit zu Fragen noch. Aber ich habe das Gefühl, Sie sind genauso müde wie ich. Ich sage mal Danke und schönen Tag noch.